Hallo, hier spricht Timo Latsch. Ich bin der stellvertretende Sportressortleiter von RTL. Der eine oder andere kennt mich vielleicht auch als Sportmoderator von NTV. Ich schaue also berufsbedingt sehr viele Nachrichten und bekomme im Moment ein ziemlich ungutes Gefühl in der Magengegend, wenn ich mitbekomme, was in den USA passiert. Aber auch hier in Europa, in Österreich, direkt in Deutschland vor unserer Haustüre. Es sind ganz sicher komplizierte, anspruchsvolle Zeiten, aber einfache Lösungen sind nicht immer die richtigen und garantiert sind Lösungen von 1933 die falschen. Und deswegen geht am 23.02. wählen, gib der Demokratie deine Stimme, Hashtag geh wählen.
Jede Frau ist einzigartig. Ein Podcast zu Themen deiner Frauengesundheit mit Nadine Kraft und Dr. Daniela Ludwig. Wir wollen dich mit diesem Podcast informieren, inspirieren und für deine Gesundheit begeistern. Denn auch du bist einzigartig.
Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge des schönen Podcasts Jede Frau ist einzigartig. Ich bin wieder hier mit Daniela. Hallo, wie geht es dir?
Hallo, liebe Nadine, mir geht es sehr gut. Vielen Dank, ich freue mich auch, wieder hier zu sein.
Ja, wir hatten nämlich so eine ganz kleine Pause eingelegt, hatte verschiedene Gründe, Krankheit, Kinder und Arbeit.
Kreativität, genau. Gedanken, was könnten wir noch einmal hier wieder mal zum Thema machen, genau.
Ja, und dann kamst du mit zwei ganz spannenden Themen und eins davon wollen wir heute besprechen. Es ist ein Thema, was jetzt so ein bisschen auch im Social Media, also überhaupt in der Öffentlichkeit ein bisschen bekannter geworden ist, die Endometriose. Man hört es doch hier und da öfter mal. Und du hast es beschrieben als das Chamäleon in der Gynäkologie.
Genau, das kommt natürlich nicht von mir, sondern das ist wirklich so, dass das so als Chamäleon gilt, weil eben die Symptome und auch die Ausprägung so unterschiedlich sind. Die können wirklich so wie ein Chamäleon wechseln und sich mal verstecken und dann mal wieder auftauchen. Und genau, das ist etwas, was zum Glück jetzt endlich immer mehr in die sozialen Netzwerke geht und auch ins Bewusstsein der Bevölkerung der Frauen geht, weil es einfach doch relativ viele betrifft. Ja. Und deswegen haben wir gedacht,
sprechen wir mal darüber.
Genau.
Ja, doch, auch ich habe im Bekanntenkreis das schon öfter gehört. Sogar eine Freundin, die wirklich operiert werden musste am Darm, aber dazu kommen wir nochmal später. Was ist aber eigentlich Endometriose? Kannst du das mal erklären?
Gerne, ich probiere es auf jeden Fall. Also Endometriose ist ein griechisches Wort und ist eigentlich die Umschreibung für die Situation, dass Gewebe, das Endometrium quasi, also Schleimhautgewebe, die normalerweise sich in der Gebärmutter findet, die befindet sich, Zellen, die ähnlich sind wie dieses Gewebe, befindet sich eben auch außerhalb der Gebärmutter. Also die können diese Zellen, die normalerweise immer nur in der Gebärmutter sind, können sich woanders absiedeln, wo sie eigentlich nicht hingehört. Das ist eigentlich die Definition der Endometriose.
Und wandern diese Zellen dann? Also wie kommen die nach außen? Weil es ist gefühlt ja eigentlich so ein in sich geschlossener Kreis. Für mich jetzt als Laie.
Ja, also an sich ist das ja auch so richtig gedacht, dass eben diese Schleimhautzellen in der Gebärmutter sein sollten und auch da bleiben. Und in diesem Falle, wenn jemand eben diese Endometriose hat, wandern die in oder sie besiedeln sich eben woanders ab. Es ist leider so, dass es gibt verschiedene Theorien dazu, wie das entsteht. Aber so endgültig weiß man es bisher leider nicht. Wahrscheinlich ist es etwas, was mit Hormonen zu tun hat, wahrscheinlich auch mit dem Immunsystem, weil normalerweise ist unser eigenes körpereigenes Abwehrsystem eigentlich damit ganz fit, dass es eben Zellen, die sich irgendwo absiedern wollen, daran hindert. Und das funktioniert in dem Falle eben nicht. Wahrscheinlich auch eine familiäre Belastung, aber so richtig die genaue Entstehung wissen wir nicht, sondern es gibt verschiedene Theorien dazu. Aber warum das geschieht, weiß man eigentlich nicht wirklich.
Ist jetzt vielleicht ein bisschen vorgegriffen, aber weil wir jetzt gesagt haben, es ist jetzt publiker geworden, man hört es doch mehr, ja. Die Damen sprechen mehr darüber, auch auf Instagram und so. Hast du das Gefühl, dass das mehr geworden ist auch? Also in der Praxis?
Das oder
häufiger
ist ja auch,
auftaucht?
Genau, die Frage ist, ist es immer häufiger, da wird es einfach häufiger bemerkt
das
und
ist die
einfach
Frage,
häufiger diagnostiziert, weil man mehr und schneller auf die Suche geht. Mhm. Wahrscheinlich liegt es eher daran, weil wir wissen, es ist ja häufig in der Bevölkerung, ne, mit, vor allem Frauen zwischen so 35 und 45 Jahre sind häufig betroffen. Wahrscheinlich geht man davon aus, dass es so 7-15% der Bevölkerung oder der Frauen ist, mhm. was ja doch ein sehr großer Anteil ist.
Ne?
Ja, ja, genau. Aber es ist, vergeht sehr häufig lange Zeit, also teilweise wirklich Jahre, bis die Diagnose wirklich gestellt wird, Endometriose. Und bis dahin haben halt viele Frauen, die betroffen sind, einen langen Leidensweg und auch viele mhm. Belastungen und viele Beschwerden, fühlen sich oft missverstanden, sind beeinträchtigt im Alltag hinter sich, bis sie endlich dann erfahren, woran es liegt und dann auch endlich eine hoffentlich gute Therapie dafür bekommen, mhm. damit man einfach damit besser leben kann. Weil das ist, glaube ich, das Problem, dass man früher gar nicht häufig danach gesucht hat und eine falsche Diagnose gestellt mhm. bekommt und hab dich doch nicht so, mhm. ne, irgendwie musst du doch schon durchhalten. Und das ist jetzt zum Glück nicht mehr so, weil langsam das Bewusstsein dafür mhm. Geschärft wird, was in Deutschland manchmal ja doch so ein bisschen träge ist.
Ja, das ist aber nur ein anderes Thema. Aber gut, Medizin entwickelt sich ja auch weiter. Ja, also man muss einfach sagen,
richtig.
Das ist ja. halt einfach so. Mhm. Gott sei Dank. Aber wenn du jetzt schon sagst, ein langer Leidensweg, wir aber auch sagen, das Chamäleon in der Gynäkologie, wenn ich dich jetzt frage, was sind denn die typischen Symptome und Beschwerden, dann wirst du mir wahrscheinlich jetzt eine ganze Liste abrattern können.
So ist es, genau, ja. Ist es wirklich, also das Typische gibt es eben wirklich gar nicht, sondern es ist so vielfältig, ganz häufig natürlich, was einen aufhorchen lässt, wenn man von einer sehr, sehr schmerzhaften Periode, ne, also die Periodenblutung an sich ist sonst sehr schmerzhaft, aber auch außerhalb der Periode hat man Unterbauchschmerzen, häufig hat ist manchmal tut es beim Wasserlassen weh, der Geschlechtsverkehr tut weh, man hat sehr viel Blutung, das heißt, man verliert viel Blut, hat einen Eisenmangel, man ist dadurch müde und erschöpft. Manche schlafen durch die Schmerzen schlecht, haben dadurch auch eine chronische Ermüdung und Erschöpfungssituation. Es kommt also ein bisschen darauf an, wo diese Absiedlungen sind und wie groß diese Absiedlungen sind. Ganz typisch ist es, dass sie zum Beispiel an den Eierstöcken sein können, ne? Dass sie da auch teilweise Flüssigkeit, also es ist immer das Problem, dass ja diese Zellen, die außerhalb der Gebärmutter sind, während der Periode quasi auch heranreifen, auch ne, wachsen, auch teilweise dann sich Blut dort ansammelt. Und das ist ja, wie du vorhin gesagt hast, in einem geschlossenen System. Das heißt, es kann ja nirgendwo raus. Aus der Gebärmutter blutet es ja ab. Das ist unsere Menstruationsblutung. Aber aus dem Bauch kann es ja nicht raus. Das ist ein geschlossenes System. Und das sammelt sich dann zum Beispiel auch irgendwo im Bauchraum, macht Schmerzen, macht dann Verklebungen, indem es ne, dann auch resorbiert wird vom Körper quasi, kann Verletzungen an den Gewebe machen, kann verursachen, dass Gewebe zusammenwächst und zusammenklebt quasi und dann kann es natürlich dazu Beschwerden kommen. Mhm. Und das ist, je nachdem wo das ist, macht es eben diese unterschiedlichen Beschwerden, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, Verspannungen durch Schmerzen, Kopfschmerzen. Also es ist wirklich ist ja ganz, ganz vielfältig. Ja,
ja weil ja. alles, was du jetzt genannt hast, hätte auch eine Blasenentzündung.
Genau. Kann auch einfach ein prämenstruelles Syndrom sein, kann auch einfach nur Periodenschmerzen sein. Das ist ja gerade so schwierig, weil man ganz häufig erstmal sagt, naja, Periodenschmerzen ist normal. Mhm. Machst du ein bisschen Wärme, machst du ein bisschen Ibuprofen, Magnesium wird schon besser, aber ganz häufig hilft das halt nicht ausreichend. Mhm. Oder man nimmt dann so viele Ibuprofen, dass das ist ja auch nicht gut. Du kriegst am Ende Magenschmerzen von dem Ibuprofen.
Ja,
also
ja.
Mal ist es in Ordnung, etwas zu gegennehmen, die Schmerzen, aber auf Dauer muss man dann schon hellhörig werden, wenn das nicht hilft und auch gerade noch weitere Beschwerden dazu kommen, dann muss man schon nochmal nachforschen, steckt da nicht noch mehr dahinter oder eben doch die Endometriose.
Sind es denn dann von deiner, also sind das Zufallsbefunde, die du dann also hast, oder kommen die spezifisch zu dir und sagen?
Genau, meistens kommen sie erstmal so, ne, mit dem Anliegen, ich habe eben so schmerzhafte Periode. Und was kann man dann empfehlen, dass man mal so ein Tagebuch, ein Schmerztagebuch wirklich aufschreibt? Oder was ja jetzt wirklich auch ganz, ganz viele haben, was zum Glück auch ist, dass sie eine App haben, ne, dass man in die App des Eintrags, es gibt auch zum Beispiel eine spezifische Endometriose-App. Mhm. Es gibt ja diese inzwischen auch diese digitalen Gesundheitsanwendungen, ne, die sogar von der Kasse verschrieben werden können. Die sind wirklich sehr hilfreich, dass man sich einträgt, ne? Wann habe ich die Schmerzen, wie treten die auf, gibt es irgendwas, was das triggert, gibt es bestimmte Situationen oder auch was kann ich denn machen, damit es besser wird, damit man mal wirklich das dokumentiert, so über ne, 2-3 Zyklen und sowas ist dann auch wirklich hilfreich zu hinterfragen, es steckt doch wirklich mehr als nur eine harmlose, also nicht harmlos, aber eine schmerzhafte Periode dahinter. Ja.
Das sind jetzt Sachen, die ich zu Hause schon machen kann, auch wenn ich noch nicht bei einer Ärztin vielleicht war oder bei einem Arzt. Ab welchem Punkt, also ich habe jetzt diese App runtergeholt, weil ich vielleicht denke, das könnte mich betreffen und habe das ein bisschen verfolgt. Und dann, wann kommt der Punkt, wo ich dann zu einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt gehen sollte?
Ich denke immer, natürlich die normale Vorsorge, da kann man das ja auch immer schon besprechen, ja, ne? Stimmt, die eigentlich genau. Einmal im Jahr stattfinden sollte, optimalerweise. Das heißt, da kann man das auch besprechen oder aber wenn es mich belastet. Also wenn ich mich im Alltag merke, ich kann nicht in die Schule gehen, ich kann nicht arbeiten gehen, ich kann nicht meinen Alltag meistern und ich kann nicht mein Studium meistern, weil ich eben wirklich vor Schmerzen nicht raus kann oder wirklich so müde bin, weil ich die Nacht so schlecht geschlafen kann, dass ich auch da gar nicht, also meinen Alltag normal bewältigen kann. Und dann sprechen wir ja nicht von 1-2 Tagen, sonst kommt ja immer wieder und dann fällt man aus und dann meidet man am Ende soziale Kontakte. Also immer, wenn es mich belastet, gehe nicht mehr zum Sport oder diese Dinge, dann sollte man auf jeden Fall sich professionelle Hilfe holen.
Ja. Jetzt habe ich aber diese Rückenschmerzen und dann denke ich wahrscheinlich aber nicht zuerst daran, zur Frauenärztin oder zum Frauenarzt zu gehen, sondern wahrscheinlich würde ich Orthopädentermin machen oder beim Physio.
Was ja auch nicht verkehrt ist, denke ich. Ne? Also es ist ja ganz häufig, dass wir was nach dem Ausschlussprinzip machen. Und Orthopäde, Physiotherapie, die geben dann vielleicht schon mal Tipps für eine Physiotherapie oder für eine lokale Wärmetherapie, was ja auch bei Verspannung durch eine Endometriose auch ja helfen kann. Ne? Also das sind ja auch komplementäre Therapieansätze, die in dem Fall dann auch wirklich ganz gut sein können. Aber natürlich ist es ja meistens immer dann die Symptombekämpfung und dann ist immer die Frage, wo ist die Ursache? Und wenn der Orthopäde sagt, naja, ich Bandscheibe oder ne, was Orthopädisches quasi ist es nicht, dann muss man halt dann doch weiter gucken, an wen kann ich mich noch wenden.
Jetzt versuche ich mich gerade aktiv in so eine Frau hineinzuversetzen. Ich habe Gott sei Dank damit keine Probleme, aber da sind doch Frauen, die bestimmt schon einen ewig langen Leidensweg hinter sich haben, bis dann nach Ausschlussprinzip gesagt wird, naja, vielleicht können Sie sich ja mal vorstellen, bei einer Frauenärztin oder einem Frauenarzt.
Absolut, so ist es leider ja auch. Und das ist ja das, was ich ganz schön finde, dass es jetzt mehr ins Bewusstsein kommt, um diese langen Wege der Belastung, der nicht nur Schmerzen, sondern auch immer etwas, wenn etwas chronisch ist, dann macht es ja auch etwas mit einer Frau, ne, dass sie dann wirklich einfach denkt, ja stimmt, wenn was mit mir nicht oder ne, auch dann manchmal ja vielleicht auch in der quasi bei den Mitmenschen dann irgendwann die schon wieder, ach jetzt fällt es schon wieder aus,
man denkt,
jetzt schon wieder Lust, genau. Jetzt, die hat sich aber und so.
Die Psyche.
Ne, also ja, es ist schon so, dass das ja doch auch verändern kann und einen wirklich belasten kann. Und
absolut.
Es ist so, dass ich wäre wünschenswert, wenn dieses Thema auch generell einfach in die Gesundheitsvorsorge mehr aufgenommen wird, auch mehr da an Möglichkeiten der Diagnostik, an Therapie quasi ins Bewusstsein rückt, damit man eben früher auch an sowas denkt und die Wege öffnet
für
Diagnostik, genau. Um das früher festzustellen.
Ja. Genau. Jetzt ist eine Patientin bei dir in der Praxis und äußert vielleicht die Bedenken, dass sie das haben könnte oder du denkst so von den Symptomen her, was ist welche Diagnostik gehst du dann an? Oder wie gehst du an dieses Chamäleon ran,
um es herauszulocken?
Ja, genau. Was gibt es da für Möglichkeiten?
Also an erster Stelle steht natürlich erstmal eine gute Anamnese, das heißt eine gute Gespräch quasi. Vielleicht hat sie ja wirklich auch schon so ein Protokoll mal da mit, was sie schon zu Hause mal so aufgeschrieben hat, was ihre Probleme sind und in welchem zeitlichen Rahmen. Das heißt also erstmal herausfinden, was sind die Hauptbeschwerden, wie treten sie auf, wie machen sie sich bemerkbar, wann wird es besser, was ist denn schon vielleicht auch gelaufen an Diagnostik oder an was hat sich schon versucht dagegen zu tun, was hat geholfen, was hat nicht geholfen. Also erstmal ein ausführliches Gespräch, eine Anamnese, dann ist auf jeden Fall gut bildgebende Verfahren. Bei uns in der Praxis ist es natürlich als erstes mal auch das Tasten, dass man einfach erstmal guckt, ne, sehe ich denn irgendwie, man kann sogar manchmal vielleicht in der Scheide schon was sehen. Das heißt, ich gucke es mir erstmal alles an, taste dann auch durch das Tasten der Gebärmutter und eben auch des Unterbauches. Manchmal kann man auch da schon Verhärtung tasten oder schmerzhafte Punkte quasi herausfinden. Dann ist der Ultraschall sehr gut. Da kann man auch schon schauen, wie ist denn die Gebärmutter von der Größe, von der Lage. Dann, was auch typisch für die Endometriose ist, dass es sogenannte Schokoladenzysten an den Eierstöcken sind, also Zysten, die sich bilden mit Einblutungen, die sehr typisch sind für die Endometriose. Also das kann ich sehen. Ob eventuell auch etwas freie Flüssigkeit im Becken quasi ist, die kann sich auch sammeln durch eine Endometriose. Das ist das, was man in der Praxis bei mir machen kann quasi. Es gibt nicht spezifische Blutuntersuchungen, die wirklich darauf hinweisen, gibt es noch nicht. Es gibt gibt es noch nicht so lange einen sogenannten Speicheltest, den bieten einige Ärzte an. Der wird auch noch nicht von den Kassen übernommen, weil das eigentlich noch nicht, also nicht so spezifisch ist. Und den muss man auch nie isoliert sehen. Den muss man immer, wenn man den jemanden findet, der das quasi durchführt, immer zusätzlich zu einer weiteren, auch vor allem bildgebenden Diagnostik. Und man muss sagen, man kann nicht die endgültige Diagnose stellen durch einen Ultraschall, immer nur den Verdacht. Was ist notwendig? Dann entweder gegebenenfalls ein MRT oder es gibt auch eine sogenannte Hysterosalpingo-Sonografie, also kann man die Gebärmutter und die Eierstöcke auch sonografisch darstellen mit einem Schaum, also mit einem kontrastreichen Schaum, den man dann, wo man den quasi in die Gebärmutter spritzt und dann sich darstellt, sind denn die Eileiter zum Beispiel durchgängig. Das wird aber auch nur bei bestimmten Ärzten angeboten. Und last but not least ist quasi eigentlich die endgültige Diagnose durch eine Bauchspiegelung zu stellen. Das heißt, man muss eine kleine OP machen, da schläft die Patientin und man guckt in den Bauch rein mit einer Bauchspiegelung, also mit einer Kamera, und schaut, sind denn da Läsionen wirklich da? Die kann man dann auch ist nicht nur eine Diagnostik, kann auch eine Therapie dann schon gleich sein, die kann man dann entfernen und eben auch histologisch untersuchen, ist das denn wirklich Endometriose? Und dann kann man da zum Beispiel auch sehen, sind da schon Verwachsungen, sind Organe irgendwie befallen? Ne? Dann kann man die Blase angucken, den Darm angucken. Auch da gibt es schon auch teilweise Absiedlungen. Ganz selten gibt es aber zum Beispiel sogar auf der Lunge auch Absiedlungen. Ne? Das gibt es zum Beispiel auch. Und kann dann gegebenenfalls ja eben auch schon diese Läsionen entfernen und kann Thema ja auch später vielleicht Kinderwunsch, gucken, sind die Eileiter durchgängig, weil auch die können durch eine Endometriose zum Beispiel verschlossen sein. Ne? Also das sind so quasi dieses Stufenschema der Diagnostik.
Okay. Genau. Auf das Kinderwunschthema gehen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen ein, aber das klingt schon wow. Also
ja, wenn ich höre, wie aufwendiger. Ne? Ja.
Also wenn du auch sagst, so Verwachsungen und so, also mit so Geschwüren oder Krebsgeschwüren, kann man das nicht vergleichen?
Nein, das ist wirklich eine gutartige Erkrankung. Das ist eine gutartige. Aber Verwachsen heißt ja eigentlich immer nur, das Gewebe quasi wie ein bisschen so entzündet. Das sind ja auch kleine Entzündungsherde. Und immer wenn etwas entzündet ist, dann ist ja das ist ja in Bewegung quasi das Gewebe. Ne? Das kann sich dann irgendwo anders anlagern oder es kann so narbig abheilen. Und Verwachsungen sind ja eigentlich wie Narbengewebe, die entweder irgendwo anders sich anlagern oder in sich quasi vernarben sind und immer, das ist ja ein etwas verändertes Gewebe eigentlich und es ist nicht mehr so ganz intakt und eben das kann Endometriose bewirken.
Ja, weil du gerade gesagt hast, entzündetes Gewebe, also bei der Freundin, die ich vorhin angesprochen hatte, da war das Problem, dass über Jahre diese Entzündungswerte immer oben waren.
Okay.
Und es ging wirklich ewig, bis dann quasi die Diagnose gestellt wurde und dann waren schon Verwachsungen mit dem Darm und es musste tatsächlich auch ein Stück Darm entfernt werden.
Genau, das kann wirklich auch passieren. Ja. Ne? Das ist einfach im Darm, da muss man vielleicht auch eine Darmspiegelung machen. Ne? Das gibt es auch, um zu gucken, oder eine Blasenspiegelung. Also das sind dann wirklich Gewebe. Das ist, wir nennen es dann auch eine infiltrierende, also in andere Gewebe reinwachsende Endometriose. Und dann muss man natürlich gucken, ist das Gewebe vielleicht schon so betroffen, dass man eben das teilweise auch entfernen muss, damit das kriegt man dann anders gar nicht in den Griff, damit es nicht eben nicht weiter wächst und Schmerzen und Beschwerden macht. Ne? Ja.
Hallo liebe Hundefreunde, in der aktuellen Ausgabe von Iswas Dog erzählt uns Lisa, wie sie Raketenwissenschaft nutzen konnte, um ihren Pflegehund Mia auf ihr neues für immer Zuhause vorbereiten zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich bekommt ihr auch wieder viele gute Tipps von unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch. Wir hören uns also bei
Iswas Dog. Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. mit Malte Asmus.
Gut, da, bei meiner Freundin war das jetzt eine OP. Mhm. Gibt es andere Therapien, die vielleicht ein bisschen sanfter sind?
Oder ja, ja.
Wenn auf es jeden dann Fall. Schon.
Ja, also es gibt eigentlich, es gibt die operative Therapie, es gibt die medikamentöse Therapie und es gibt eigentlich noch komplementäre Therapieformen. Ne? Und die operative ist meistens halt wie eine Bauchspiegelung, wenn es natürlich so schon so über Jahre quasi ausgeprägt ist und dann doch auch Organbeteiligung ist, kann es natürlich auch dann ein Bauchschnitt sein gegebenenfalls, ist aber wirklich schon Gott sei Dank seltener. Mhm. Aber das ist die operative Therapie, dann gibt es die medikamentöse Therapie und da ist es schon häufig die sehr gute Möglichkeit, das hormonell zu behandeln, weil es ja auch hormonell gesteuert wird. Ne? Im Zyklus wächst ja dieses Gewebe heran, durch vor allem Östrogene.
Östrogene das sind wieder die Hormone schuld.
Das sind die Hormone, genau. Ja, so gut sie sind, manchmal muss man sie ein bisschen eindämmen, ja, also, in ihre Grenzen zeigen.
Wir sind auf Kriegsfuß.
Manchmal.
Ja.
Genau, dann sind es vor allem die Östrogene und die kann man dann eben durch eine Antiöstrogene oder beziehungsweise es gibt ja in unserem Leben zwei Phasen des Alters, wo das Östrogen etwas in Schach gehalten wird. Einmal die Schwangerschaft, ne? Ist halt
stimmt,
quasi etwas. Und es ist die Menopause. Und quasi die zwei Phasen können wir künstlich herstellen. Mhm. Einmal durch Gabe von einer Pille, die vor allem das Gestagen, also eigentlich nur das Gestagen beinhaltet. Da können wir eigentlich dem Körper suggerieren, er ist schwanger und somit quasi die Endometriose in Schach halten. Das heißt, es gibt dann, wird empfohlen, diese Pille, die nur ein Gestagen hat, wirklich auch pausenlos zu nehmen, ohne Pause. Es wird auch von der Kasse in dem Falle gezahlt. Wenn die Endometriose diagnostiziert ist, zahlt die Kasse diese Hormontherapie, also eine Pille, die man täglich nimmt. Und das wirkt auch wirklich sehr gut. Mhm. Also auch wenn man zum Beispiel eine OP hatte, man hat es diagnostiziert, man hat es therapiert, dann empfiehlt man auf jeden Fall der Patientin hinterher die Pille zu nehmen, damit es nicht wieder heranwächst.
Das wollte ich nämlich jetzt gerade fragen. Genau. Wenn ich es jetzt operiert habe, ist es weg. Ist es dann weg? Oder?
Nein, nee, es kann eben auch wiederkommen, wenn man dazu diese Neigung
mein
hat.
Mein Leben lang?
Ja, bis man dann wirklich eigentlich in die Menopause oder postmenopausal, ne? Und dann ist es eigentlich vorbei, weil dann ist ja die Östrogenproduktion doch auf einem sehr niedrigen Level, sodass diese Endometriose dann ruht.
Ah ja.
Also bis dahin wird aber empfohlen, entweder diese Pille oder aber man kann auch künstlich die Menopause quasi dem Körper vortäuschen, indem man auch sogenannte das sind so GnRH-Analoge, also etwas, was in der Hirnanhangsdrüse ausgeschüttet wird, das quasi gibt man dann auch, um die Östrogenproduktion zu drosseln. Mhm. Das ist quasi die hormonelle Therapie. Dann gibt es natürlich, ja, kann man auch die Medikamente gegen die Schmerzen natürlich geben. Mhm. Und komplementär ist die Möglichkeit, dass man Osteopathie, Homöopathie, eine Phytotherapeutika schaut, also antientzündliche Dinge zum Unterstützen, Physiotherapie. Es gibt auch die Neuraltherapie, also um so chronische Nerven, die inzwischen dann auch irritiert sind, quasi zu beruhigen. Mhm. Also es sind so verschiedene Ansätze, aber es gibt Möglichkeiten, das gut zu therapieren und damit wieder eine gute Lebensqualität zu erhalten.
Aber auch da wird wahrscheinlich ein bisschen rumexperimentiert, was ist.
Was wird gut vertragen? Ja. Also inzwischen haben wir wirklich gute Erfolge mit den Hormonen, das muss man sagen. Also diese Gestagen und die Pille, die ist wirklich sehr gut. Und dieses andere mit diesem GnRH-Analog, da muss man sagen, das kann natürlich, wenn man das nimmt, wie dann Menopausenbeschwerden machen. Deswegen gibt es inzwischen wirklich gute Pille, die so eine sogenannte Add-Back, also dass man Östrogen wieder dazu gibt, um diese Beschwerden zu mindern. Und das klappt auch gut. Da gibt es ein neues, das heißt Regulux. Und das ist eigentlich sehr gut, um diese Therapie, um die Endometriose zu therapieren. Mhm. Das wird auch von der Kasse bezahlt. Ja.
Okay. Ja, jetzt ist es ja ganz schön mit den Hormonen und Pille und ins Hormonwesen einzugreifen. Jetzt bin ich aber vielleicht eine junge Frau, die noch einen Kinderwunsch hat. Schließt sich das dann aus, wenn ich Endometriose als Diagnose dann bekomme?
Also ganz häufig ist es so, dass häufig der Grund ist für den frustranten Versuch, schwanger zu werden. Mhm. Ne? Dass man also mehr, man will, möchte gerne schwanger werden, es klappt nicht. Das ist häufig auch ein Grund, dann geht man auf die Suche und dann wird häufig auch, also nicht häufig, aber es wird unter anderem auch mal die Endometriose gefunden. Mhm. Oder aber, wie du meinst, das stimmt schon, wenn natürlich jemand Endometriose hat und nimmt zum Beispiel diese Pille, kommt damit gut klar, möchte aber gerne schwanger werden. Mhm. Dann ist es schon so, dass es sehr gut ist, dass man vorher die Pille genommen hat, um ja die Endometriose am Wachstum zu hindern, mhm. gerade im Hinblick auf den späteren Kinderwunsch. Und da muss man gucken, wie ist sie denn fortgeschritten? Gibt es denn Probleme? Dann wird auch auf jeden Fall, wenn es da nicht klappen sollte mit dem Schwangerwerden, empfohlen, die Eileiterdurchgängigkeit zu prüfen, um zu schauen, hat nicht die Endometriose da eventuell die Eileiter verengt. Mhm. Also dann ist schon so eine Darstellung der Eileiter empfohlen, zu schauen, sind die Eileiter durchgängig. Also man kann auf jeden Fall auch mit Endometriose schwanger werden. Mhm. Vielleicht braucht man ein bisschen Unterstützung. Mhm. Umso wichtiger ist es, die Diagnose zu haben und vorher schon zu therapieren im Hinblick auf den Kinderwunsch und dann zu schauen, man kann erstmal ganz normal probieren, ne, die Pille absetzen, gucken, wer die schwanger. Aber wenn es dann nicht klappt, würde ich immer so nach einem halben Jahr dann schon sagen, je nach Alter der Patientin natürlich auch, gucken wir mal weiter und gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass man unterstützt oder klar, wenn es nicht klappt oder zum Beispiel auch die Eileiter durch die Endometriose verschlossen sind, dann doch auch die Vorstellung Kinderwunschzentrum, um da die Unterstützung zu bekommen und damit es dann doch zu einer Schwangerschaft kommt. Mhm. Und eine Schwangerschaft an sich ist auch auf jeden Fall gut möglich und kann auch ausgetragen werden, weil in dem Falle ruht ja die Endometriose.
Das wollte ich gerade fragen. Ne? Genau. Die Frau das dann geschafft hat, schwanger zu werden, gibt es dann ein größeres Risiko in der Fehlgeburt oder in der Schwangerschaft irgendwelche Risikofaktoren oder ist das dann so, das ruht und dann ist auch wie bei jeder anderen Frau?
Also in der Regel, da kommt es natürlich auch an, wie ist denn die Endometriose, wenn es eine, die gut therapierbar war, die früh entdeckt worden ist, mit der die Frau dann gut gelebt hat, dann ist es normalerweise kein Problem. Wenn sie natürlich vorher schon eine ausgeprägte Endometriose hatte, ne, die eventuell auch schon Organbefall hatte oder Verwachsung wirklich auch schon diagnostiziert worden war, dann muss man natürlich gucken im Verlauf der Schwangerschaft, wie geht es mit dem wachsenden Bauch. Ne? Mhm. Im Endeffekt kann man normal gebären. Also dann muss man schauen, wie war denn die Lage vorher. Aber an sich ist die Endometriose während der Schwangerschaft auf jeden Fall ruhend. Mhm.
Wow. Aber es ist schon was dich als Frau, wenn du damit zu kämpfen hast, schon dein Leben lang begleitet.
Ja, es begleitet einen, genau. Mhm. Ja. Und deswegen ist es ja gut, wenn man doch erstmal häufig eben diesen langen Weg hatte der Diagnosefindung und die Belastung hatte, dass man dann eine gute Therapie findet, damit man wieder gut zurechtkommen kann und gut mit der Endometriose auch leben kann. Aber es stimmt, es gibt eigentlich eine Heilung, gibt es in dem Sinne nicht, weil wir eben auch nicht so wirklich wissen, den Entstehungsmechanismus, aber wir haben eine gute Therapiemöglichkeiten, um eine Lebensqualität wieder zu erreichen und auch das Bewusstsein und auch der Patientin an die Hand zu geben, was man tun kann und wie komme ich denn damit zurecht. Es gibt ja einige Krankheiten, die wir nicht heilen können, aber mit der wir gut dann umgehen können, beziehungsweise die Frau damit umgehen kann. Und dann eben auch es gibt eine Endometriose-Vereinigung in Deutschland, es gibt eine Endometriose-Liga, also wo man auch Unterstützung, sich wertvolle Tipps, ne, gegebenenfalls auch andere Betroffene sich zusammenschließen kann und austauschen kann. Und eben, wie gesagt, diese Apps, die man auch mit anwenden kann, damit man weiß, was kann ich denn tun, um damit gut klarzukommen, was muss ich, ne, Sport, Bewegung, Ernährung, was kann ich da noch mal verbessern oder was kann ich tun, damit ich die eben gut in Griff bekomme.
Aber gibt es denn Dinge, die ich jetzt abseits von Therapieformen, die du mir dann halt gibst als Patientin, also als Ärztin zur Patientin, was ich selber tun kann an meinem Lebensstil?
Ja, ganz häufig ist, wenn man eine Diagnose erhält, dass man dann doch guckt, was kann ich an meinem Lebensstil ändern und es ist auch da Sport empfohlen, Bewegung empfohlen. Und
der Allrounder.
Allrounder, genau. Ist auch da dann natürlich etwas, was meinen Körper schädigt, wie zum Beispiel Alkohol sollte man vermeiden, ne? Rauchen vermeiden, ein gutes Gewicht. Von der Ernährung wissen wir, gibt es keine spezifische Endometriose-Ernährung oder man muss das gar nicht, sondern es hat sich herausgefunden, wenn man eigentlich so diese sogenannte mediterrane Ernährungsform, ne, wo man schaut.
Die soll ja eh sehr gesund sein.
Das ist so. Und auch da ist eben, ne, dass man gut schaut, eine ausgewogene vollkornreiche, also weißes Mehl eher vermeiden, sondern Vollkornprodukte, diese berühmte Gemüse, Obst, ne, nicht so viel Industriezucker vermeiden, Alkohol vermeiden, also etwas, was meine Zelle schädigt, vermeiden, da die guten ungesättigten Fettsäuren, ne, mehr die pflanzlichen Öle, weniger tierische Fette, Milchprodukte, wenn dann die fettarmen Milchprodukte, proteinreich, also diese Ernährung, eine ausgewogene Ernährung Also man muss auf keine Diät halten, aber eben eine ausgewogene, gute Ernährung und die, ja.
Haben wir ja fast bei jedem Thema, ne?
So ist es.
Also im Prinzip
immer wieder drauf zurück.
Kommt man nicht drum herum.
Nein, genau.
Gesunde Ernährung ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor in vielen Bereichen. Weißt du, ob es spezielle, ich nenne es jetzt mal Reha-Kuren gibt?
Also ich glaube, es ist einfach, wenn man eine OP hatte, wenn die diagnostiziert worden ist, wenn ich merke, ne, ich habe da wirklich Belastungen, dann denke ich, kann man bestimmt eine Reha beantragen und auf die Kasse zugehen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie auch genehmigt wird und dass es auch da, ne, immer geschaut, was sind denn die belastenden Situationen, wo kann man an die Physiotherapie, kann man ne, auch Entspannungstechniken, Yoga, um Verspannung zu lösen, um manchmal ja auch traumatische Situationen auch vielleicht mal zu besprechen und zu gucken, wie kann ich damit besser umgehen. Ich denke, das wird bestimmt auf dem Weg sein, je mehr auch jetzt das Bewusstsein da ist.
Ich
habe es doch gar nicht so sehr häufig gehabt im Alltag.
Diese Post-Covid und dann kamen ja auf einmal Kliniken, ne, die sich nur damit beschäftigt haben. Und da ist ja doch jetzt ein großes Thema geworden, dass so viele Frauen betroffen sind. Vielleicht weiß ja auch der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin was, dann schreib es in die Kommentare.
Sehr gerne, genau. Und ich denke, es ist halt immer sinnvoller, wirklich das anzugehen, als im Alltag immer auszufallen, ne, und einfach gar nicht mehr, also die möchten ja gerne, also es ist ja nicht so, dass man das freiwillig macht, sondern es ist einfach, man ist wirklich gehandicapt und ist natürlich froh über ne, Lösungsvorschläge Hilfe. Und Hilfe, ja.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch bei jeder Sache, die jetzt nicht heilbar in dem Sinne ist, dass man einfach versucht, die Lebensqualität
wiederherzustellen. Ja, absolut.
Ja. Gibt es noch irgendwas, was wir den Zuhörerinnen vielleicht mitgeben können zu diesem Thema, was dir jetzt gerade so in den Sinn kommt?
Also ich glaube, was ich an die Hand geben möchte, ist, dass man eben, wenn man wirklich das Gefühl hat, ich fühle mich gar nicht gut und es ist halt wirklich, ich falle aus während der Menstruation, während der Periode und auch zwischendurch, es geht mir gar nicht gut. Man braucht sich nicht zurückzuziehen, das muss man sich nicht ne, dafür denken, bin ich in Ordnung oder ich bin irgendwie ein Weichei, sondern will ich dann einmal mal ein Tagebuch führen und dann gerne auf die Frauenärztin zukommen und einfach erklären, kann man nochmal schauen, ne, wie kann mir geholfen werden, muss ich denn irgendwas an weiterer Diagnostik machen, um zu schauen, steckt da doch so eine Endometriose dahinter. Wenn es nicht ist, umso besser, dann ist ja gut, dann kann man doch auch nochmal ne, weiter gucken, was gibt es noch eine Möglichkeit, muss man sie doch nochmal zum anderen Facharzt schicken. Aber theoretisch ist es schon so, dass die oft übersehen wird oder gar nicht nachgeforscht wird, steckt die denn dahinter. Und da will ich Mut machen und sagen, informiert euch auch gerne und sprecht mit der Frauenärztin oder dem Frauenarzt, um nachzuschauen, steckt vielleicht das Chamäleon da irgendwo dahinter.
Genau. Ja, ich muss sagen, wenn du, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, wenn man so einen langen Weg hinter sich hat, von Arzt zu Arzt zu Arzt und am Ende sagt vielleicht noch irgendein Doofkopf, vielleicht, das ist nur psychosomatisch, ja, dass man dann doch dem Bauchgefühl folgen sollte. Wenn man das Gefühl hat, weiß nicht, das ist vielleicht dahinter. Nicht nur psychisch, dran zu bleiben und auch wirklich vielleicht einzufordern. Ja. Ne?
Und chronische Schmerzen machen auch was mit der Psyche. Also das kann ja gut auch sein, dass es dadurch dann einfach nochmal verstärkt wird, weil man natürlich immer wieder in seine Grenzen gedrängt wird durch den Schmerz. Und ich glaube, das verändert einfach auch eine Frau und geht irgendwann auch an die Psyche.
Ja. Ich hoffe, wir konnten jetzt der ein oder anderen Frau vielleicht ein bisschen Mut machen.
Das wäre schön.
Sensibilisieren vielleicht auch darauf oder aufklären. Und vielleicht fühlt sich die ein oder andere angesprochen mit einer Thematik, die sie vielleicht schon länger rumträgt. Und ja, wünschen allen Patienten, die davon betroffen sind, alles Gute. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr schreiben.
Genau. Sehr gerne. Genau.
Sehr gerne schreiben und dann beantwortet Daniela das ganz fachmännisch. Vielen Dank für deine Expertise.
Sehr gerne.
Es hat mir wieder Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und wir freuen uns auf das nächste Thema. Und bis dahin, alles Gute. Macht es gut.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.
Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Und damit ihr keine Folge verpasst, die Glocke aktivieren und den Podcast abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge und werdet per Push-Nachricht informiert.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Hallo, ich bin Martin Tetzlaff vom Sportpodcast Plattsport. Am 23. Februar finden vorgezogene Bundestagswahlen statt. Und es ist entscheidend, dass du wählen gehst. Denn die Zeiten sind ernst und es steht viel auf dem Spiel. Antidemokratische Kräfte bedrohen unsere Freiheit, wie zum Beispiel auch die Möglichkeit zu haben, einen Podcast wie diesen zu produzieren, den du jetzt gleich hören wirst. Damit wir weiterhin in einer freien und toleranten Gesellschaft leben können, ist es wichtig, am 23. Februar nicht zu Hause zu bleiben, sondern wählen zu gehen und einer Partei deine Stimme zu geben, die mit unserem Grundgesetz übereinstimmt. Es ist wichtig für dich und uns alle dieses hohe Gut des Wahlrechts wahrzunehmen. Darum gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.